Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Wicked von John M. Chu. Dieser Film sieht aus wie ein Disney-Film. Er singt wie ein Disney-Film, er klingt wie ein Disney-Film, aber es ist keiner. Fälschlicherweise hatte ich in der ersten Version dieser Filmanalyse behauptet, dies sei ein Disney-Film. Und ich hätte schwören können, dass da am Anfang dieses Disney-Schloss zu sehen ist. Überhaupt sieht doch alles danach aus. Aber nein, dieser Film ist von Universal. Das ist sicherlich ein Indiz für meine Disney-Besessenheit. Es ist aber auch ein Indiz für die voranschreitende Disneyfizierung der Welt, der Popkultur. Der Konzern prägt über sein eigenes Territorium die Popkultur. Disney ist überall. Jeder Märchenfilm muss irgendwie wie Disney aussehen. Jeder neue Disney-Film muss sich an den alten Disney-Filmen orientieren und so weiter. 1939 reiste Judy Garland als junges Mädchen zum Zauberer von Oz. Das Musical Wicked knüpft nicht daran an, sondern erzählt die Geschichte der Hexen. Da ist einmal die gute Hexe Glinda, gespielt von Ariana Grande, bei der wir uns fragen, ist sie wirklich gut? Dann ist da die böse Hexe, gespielt von Cynthia Erivo, namens Elphaba, bei der wir uns fragen, ist sie wirklich böse? Woher kommt denn dieses Böse? Rückblickend wird erzählt, wie die beiden Hexen gemeinsam die Zauberuniversität besucht haben. Erst waren sie Gegnerinnen, dann freunden sie sich an. Diese Universität war ohnehin ein inklusiver Ort, wo selbst kluge Tiere Professorenstatus erlangen konnten. Jetzt aber sollen diese Tiere nicht mehr lehren dürfen. Sie seien doch eigentlich nur noch zum Essen da. 8 Thesen zu Wicked. Erste These: Solche opulenten Märchen-Musical-Filme leben davon, dass wir selbst das Neue nur wiedererkennen müssen. Das heißt, das Innovative ist eigentlich nur eine Verfremdung des Altbekannten. Das ist tatsächlich ein Prinzip, das wir bei Disney zuhauf finden, das wir aber auch bei anderen großen Produktionsstudios immer wieder sehen können, dass man versucht, eigentlich etwas Neues zu bieten, aber man kann dieses Neue wirklich nur ans Publikum bringen, wenn dieses Neue an das Altbekannte erinnert. Und so erleben wir auch hier tatsächlich eine Mischung aus verschiedenen Disney-Filmen, aus Harry Potter, aus Die Chroniken von Narnia und ein bisschen Maxton Hall ist wohl auch dabei. Stuck überall, Ornamente, soweit das Auge reicht. Es gibt einen regelrechten Horror-Vakui, nirgends darf Leere entstehen, alles muss vollgestopft werden, was für eine gewisse Überreizung sorgt. Aber irgendwo mussten ja die 150 Millionen Dollar Budget hin. Zweite These: Hollywood neigt zu einer gewissen Selbstkritik. Denn es ist ja tatsächlich so, dass viele Hollywood-Filme in den vergangenen Jahren sehr mit ihrer Tugend protzten, indem sie zeigten, wie inklusiv sie sind, wie sehr sie sich auch um Minderheiten bemühen, wer alles repräsentiert sein soll. Mit der guten Hexe Glinda haben wir es nun mit einer Figur zu tun, die auch solche Tugendprotzerei laufend an den Tag legt. Wenn sie zum Beispiel von einem Mann, der mit ihr ausgehen will, fordert, dass er doch bitte das Mädchen im Rollstuhl fragen möchte, das würde ihr besonders imponieren. Eigentlich hat sie ein ganz anderes Kalkül. Sie will ihn loswerden, damit sie sich mit einem anderen Mann beschäftigen kann. Aber zugleich steht sie dann noch als die Gutherzige da. Und solche Szenen wiederholen sich im Film. Interessant ist auch, welchen Raum Glinda versucht einzunehmen. So muss sie sich eigentlich ein Zimmer mit der bösen Hexe, mit Elphaba, teilen. Aber Elphaba soll gar nicht so viel Platz in diesem Zimmer haben. Ja, sie bekommt eigentlich nur ein winziges Eckchen. Das hat dann Glinda für Elphaba eingerichtet. Damit aber Elphaba das akzeptiert, bringt sie noch auf dem Bett ein kleines Schild an, auf dem steht: Das ist toll. Erinnert uns das nicht an das gute Kita-Gesetz? Es ist nicht nur so, dass man ein bedenkenswertes Gesetz einführt. Es ist nicht nur so, dass da vieles zu kritisieren wäre. Nein, nein, man führt ein Gesetz ein und versieht es auch noch genau mit dem Gefühl, mit dem man bitte dieses Gesetz empfangen soll. Es ist gut, also sollen wir froh sein, dass wir es bekommen. Genauso soll die böse Hexe hier froh sein, dass sie überhaupt dieses kleine Eckchen hat. Sie soll erkennen, das ist toll. Diese Selbstkritik, die durch die Figur Glinda zum Ausdruck gebracht wird, auf eine durchaus ironische Weise, ist zu begrüßen. Dritte These: Es liegt eine Eintönigkeit in der guten Sache. Wir haben es hier einmal mehr mit einem Statement-Film zu tun. Ifiba kommt als einziges Kind grün auf die Welt. Sie ist anders als die anderen, zudem verfügt sie über besondere magische Kräfte. Wir kennen die Geschichte, und das ist tatsächlich begrüßenswert, was hier geschieht, in denen eine homogene Gruppe eine von der Norm abweichende Person ausschließt. Verpannt ist jedoch, dass es dieses Mal eine durch und durch multikulturelle Gesellschaft ist, die dieses Feindbild der Fremden produziert. Auch die Feindschaft gegenüber den Tieren entsteht aus einer multikulturellen Gesellschaft heraus. Wenn wir auf global auftretende Faschismen blicken, können wir exakt das sehen. Zwar gibt es noch immer weiße Nationalisten und ähnliche Phänomene, zunehmend aber kommt der Faschismus bunt ja geradezu karnevalesk daher. Damit macht aber der Film viel zu wenig, weil er sich so sehr auf die allgemeine Toleranzbotschaft stürzt. Wie wurde die böse Hexe böse? Sie war es wohl nicht schon immer. Nein, das war sie auch nicht. Es sind die Umstände gewesen. Der Film hält eine Toleranzbotschaft bereit, die richtig ist, die aber dramaturgisch nicht besonders interessant ist. Vor allem deshalb nicht, weil kein Aha-Effekt beim Publikum entsteht. Das Publikum ist von Anfang an auf der richtigen Seite. Nach wenigen Minuten ist unverrückbar klar, worum es hier eigentlich geht, und jeder weiß, dass man tolerant sein soll. Viel interessanter wäre es gewesen, dem Publikum einen Spiegel vorzuhalten, die eigene Intoleranz des Publikums zu demaskieren. Das aber traut der Film sich nicht. Vierte These: Der Film richtet sich gegen Trump und Konsorten. Dieser Film liefert eine Autokratismus-Erklärung. Wir wissen aus dem alten Der Zauberer von Oz-Film, dass hinter diesem Zauberer doch nur ein kleiner, schmächtiger Mann steht, der es aber eigentlich gut meint, der aber glaubt, den Menschen Furcht einflößen zu müssen. Hier ist es nun anders, dass wir zwar auch wieder einen recht machtlosen Mann dort hinter dem Ungeheuer haben, aber dieser Heilsbringer meint es nicht gut und seine Helfershelfer ebenso wenig. Weil er nicht zaubern kann, wie schon der ursprüngliche Zauberer von Oz, versucht er anders die Menschen zu regieren. Nämlich indem er ein Feindbild konstruiert. Wir sind hier ganz nah bei der Sündenbock-Theorie von René Girard. Girard geht davon aus, dass Gesellschaften sich vor allem dann selbst konstituieren, wenn sie einen Sündenbock auserwählen, diesen ausschließen und dadurch wieder Gemeinschaft herstellen. Und es ist tatsächlich ein Ziegenbock, der hier an der Universität im Mittelpunkt steht, der nicht mehr lehren soll. Die Erklärung ist vielleicht nicht besonders originell, aber sie ist richtig. Fünfte These: Die Kulturindustrie denkt zu wenig über sich selbst nach. Nun ist es so, dass Filmkulissen und Budenzauber ja etwas sind, was sehr ähnlich ist mit der Art, wie Oz regiert. Oz hat keine wirkliche Macht, aber er hat die Möglichkeiten zu manipulieren dadurch, dass er etwas aufbaut, was eigentlich gar nicht da ist. Tatsächlich tut das aber auch ein Film grundsätzlich. Er spielt mit Illusionen. Da ist keine wirkliche Magie, da sind keine wirklichen Hexen. Das Publikum wird gelenkt. Man könnte auch sagen, es wird manipuliert. Die Kulturindustrie könnte hier sehr viel über sich selbst nachdenken, das offenlegen. Ein bisschen zeichnet sich das ab, wenn Volksempfänger bzw. Radios eingeblendet werden in diesem Film und wir sehen, wie also Herrschaft über die Medien ausgeübt wird. Aber der Film selbst stellt sich nicht in Frage. Dabei hat ja Hollywood auch ein Problem damit, dass es selbst so häufig ähnliche Zauberer in den Mittelpunkt stellt, dass autoritäre Figuren dort häufig anzutreffen sind und das Volk dann doch eher nur ein manipuliertes ist, wie ja auch das Kinopublikum manipuliert wird. Sechste These: Das Verdichten muss heute dem Verlängern weichen. Es ist wie bei einer Suppe. Man kann sie immer weiter verlängern und muss dann mit etlichen Zutaten so tun, als sei es immer noch die Suppe mit der nötigen Substanz. Und so ist es auch hier bei der Geschichte von Wicked. Der Zauberer von Oz war ein 98 Minuten langer Film. Wicked ist ein Musical, das zwei Akte hat, die insgesamt 3 Stunden dauern. Man macht daraus jetzt einen Film, der über 5 Stunden lang wird, wenn beide Teile dann veröffentlicht sind. Wir haben jetzt hier erst den ersten Teil. Man hätte problemlos auf ein paar »Hier stehe ich, seht mich an« Songs verzichten können. Man hätte ein paar Bekenntnislieder ruhig streichen können, ein paar Szenen ohnehin wegfallen lassen können und hätte daraus einen ganzen Film gemacht von der Länge, die es jetzt gibt. Man hätte nicht 2 Teile gebraucht. Aber man blendet hier am Ende ein, Fortsetzung folgt. Und wir wissen natürlich auch, dass damit weiterhin Profit gemacht werden kann, wenn die Fortsetzung folgt. Das führt aber dazu, dass wir zunehmend im Kino eine permanente Unabgeschlossenheit erleben. Wir gehen nicht mehr in einen Film, erleben ihn ganz und nehmen ihn dann auch ganz mit in uns nach Hause, sondern wir werden einfach irgendwo jäh unterbrochen und sollen in einem Jahr wiederkommen, wieder eine Kinokarte lösen. Das sorgt dafür, dass wir irgendwann nur noch zerfranste Erinnerungen haben. Es wird uns egal, weil wir dann doch recht viel vergessen haben vom letzten Mal. Eigentlich geht man bei einem solchen Film, der dann schon wieder auf eine Fortsetzung ausgelegt ist, man weiß nicht, ob es dann wohl noch einen dritten Teil oder was geben wird, eigentlich gehen wir da enttäuscht aus dem Kino. Denn wir können erst dann wirklich von einem gelungenen Kinofilm sprechen, wenn er auch zu einem gewissen Abschluss kommt. Und hier sehen wir nur, dass etwas verlängert wurde, endlos. Und man fragt sich, wer den längeren Atem hat, der Film oder das Publikum. These Nummer 7, die Popkultur ist erschlafft. Wir hören in diesem Film gut produzierte Songs, keine Frage. Und diese werden auch glänzend gesungen. Aber wir hören in diesem Film kein neues Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Wir erleben hier eine Erschlaffung der Popkultur. Stephen Schwartz ist ein guter Songschreiber und Komponist, aber er bleibt zu konkret. Seine Lieder sind zu wenig poetisch und werden dadurch auch nicht ikonisch. Bei ihm gibt es den großen Song über Gravity. Dieser Song heißt It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity and you can't pull me down. Auch dieser Film erzählt also von Schwebezuständen, aber doch in einer sehr handfesten, ja unpoetischen Sprache. Und zugleich giert dieser Song so sehr danach, eine Hymne zu werden, dass wir sagen müssen, dieses Gewollte ist misstönend. These Nummer 8. Wicked bietet prächtige Langeweile. Es gibt 2 Sorten von Langeweile. Einmal die Langeweile, die uns tatsächlich nervt, wenn Filme sehr öde sind, völlig ambitionslos und lieblos produziert sind. Und dann gibt es aber auch eine Langeweile, die wir mit Unterhaltung verwechseln, weil wir genügend abgelenkt sind. So ergeht es vielleicht manchen auch auf dem Weihnachtsmarkt, im Einkaufscenter oder wenn die nächste Weihnachtsshow im TV kommt. Wicked ist voll von beachtlichem Kunsthandwerk, ausgezeichneten Sängern, gut produzierten Songs, opulenten Kulissen und durchaus humorvollen Dialogen. Es ist perfektes Mittelmaß, was wir hier sehen. Ikonisch im Sinne von richtungsweisend ist an dem Film jedoch nichts. Während die alte Verfilmung von Der Zauberer von Oz das popkulturelle 20. Jahrhundert tief prägte, sodass auch ein David Lynch nicht daran vorbeikam, wird Wicked zwar genossen, aber auch recht bald wieder vergessen sein. Man muss diesen Film nur schauen, man braucht ihn nicht zu sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.